Ja, wir stehen ja in der Betrachtung des Evangeliums nach Johannes. Wir haben uns gestern mit dieser bekannten Begebenheit beschäftigt im Evangelium Johannes 4. Diese Frau am Brunnen von Sichem in Samaria. Wir wollen noch einmal darauf zurückkommen und wir wollen aus diesem Kapitel dann lesen, und zwar von Vers 19 ab. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an und wisst nicht was, wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist ein Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Und über diesem kommen seine Jünger und verwundern sich, dass er mit einer Frau redet. Dennoch sagte niemand: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen, ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt und seht, ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was irgend ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Soweit zunächst. Diese Begebenheit geht ja dann auch noch weiter. Sie wird praktisch unterbrochen in den nächsten Versen und findet dann ihre Fortsetzung in Vers 39. Wir werden dann heute Abend darauf zu sprechen kommen, wo der Herr dann hier in diese Stadt einkehrt. Nur einmal ganz kurz zurück auf das, was wir gestern betrachtet haben. Er musste hier durch Samaria ziehen. Wir haben uns daran erinnert, dieses Muss, das wir übrigens sehr oft in den Evangelien finden, macht etwas deutlich von bestimmten Entscheidungen, die es im Leben unseres Herrn gegeben hat und geben musste. Denken wir nur an das Evangelium nach Lukas, wo er auch seine Jünger dahingehend belehrt: Musste nicht der Christus leiden? Also das war unabänderlich notwendig, dass er diesen Weg ging. Aber nicht nur sein Leidensweg war unumgänglich notwendig. Es gab auch Entscheidungen, es gab Wege, die der Herr hier auf dieser Erde zurückgelegt hat, die ebenso unbedingt notwendig gewesen sind. Und wenn man die Geschichte so liest im Zusammenhang, dann ist es gar nicht schwer zu erkennen und zu verstehen, warum es ein solches Muss damals gegeben hat. Denn ich bin gekommen zu suchen, was verloren ist. Das ist das herrliche Zeugnis des Herrn Jesus an anderer Stelle. Und hier war eine Frau, der er zunächst einmal begegnen wollte. Aber nicht nur dieser Frau, sondern wohl auch all den Leuten, die hier in dieser Stadt gewohnt haben. Denn diese Frau ebnet dann gleichsam auch den Weg, damit der Herr auch hier sein Zeugnis weitergeben konnte an diese Menschen. Eine interessante Unterhaltung, wir haben uns kurz damit beschäftigt und wir werden so hier etwas daran erinnert, wie der Herr oft in einer Weise geredet hat, dass es nicht so leicht war, sein Wort zu verstehen und sein Wort zu erfassen. Und das ist sehr bezeichnend, dass in dieser Weise ein Nikodemus genauso Probleme hatte wie diese Frau und dass die Jünger genauso die gleichen Probleme hatten, wenn wir weiterlesen würden, konnten sie das genauso nicht verstehen, wenn er dann auch von der Speise redet und damit letztlich den Willen Gottes meint. Wir merken also, es ist schon notwendig, dass wir uns die Schriften öffnen lassen. Ich denke da an die bekannte Stelle, die wir ja auch im Lukas-Evangelium finden am Ende, wo der Herr ihnen die Schriften öffnete. Also wir brauchen wirklich Leitung, Unterweisung durch den Heiligen Geist. Und wir wissen auch, viele Aussagen der Heiligen Schrift werden erst klar, verständlich, wenn man auch andere Schriftstellen hinzunimmt. Es gibt ja diesen bekannten Grundsatz, die Schrift kann und soll auch durch die Schrift ausgelegt werden. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Grundsatz, sonst kann man doch an manchen Stellen in große Schwierigkeiten kommen. Und das merkt man besonders auch im Evangelium nach Johannes. Im Unterschied zu den anderen Evangelien haben wir hier doch Aussagen des Herrn, die sehr tiefgründig sind, während in den anderen Evangelien oft seine Aussagen viel einfacher und leichter zu verstehen sind. Denken wir einmal an die sogenannte Bergpredigt. Ich denke, das ist gar nicht so schwer, bis auf einige Sätze, das zu verstehen, was der Herr dort sagt. Aber hier ist es der Sohn Gottes, der aus der Fülle redet, und sein besonderes Ziel ist es, uns diese Herrlichkeit Gottes klar zu machen, groß zu machen, zu öffnen, den Blick für diese tiefen Gedanken Gottes. Von daher nimmt das Evangelium nach Johannes tatsächlich schon einen besonderen Platz ein. Nun, er spricht hier von der Gabe Gottes, wir hörten es gestern. Er spricht von der Frage, wer der ist, der dort in Erscheinung trat. Und er spricht auch von dem lebendigen Wasser. Das alles waren Fragen, die bei dieser Frau hier, man darf vielleicht sagen, eine gewisse Neugierde doch wachgerufen haben, denn irgendwie möchte sie das schon erkennen. Und das war auch ihr Wunsch, zu wissen, was ist die Gabe Gottes, wer ist das? Und besonders das lebendige Wasser hat ihr es wahrscheinlich besonders angetan, weil das die Frage ihrer Lebensbedürfnisse berührt. Und das ist auch heute so, diese Fragen, die besonders unser praktisches Leben berühren und die Bedürfnisse des menschlichen Lebens, stehen auch in unserem Leben oft so an erster Stelle. Das merkt man auch in der Berichterstattung der Evangelien. Immer wieder das, was so besonders aktuell ist in unserem Leben. Und darauf konzentriert sich dann auch hier zunächst einmal das Gespräch. Sie ist ganz erstaunt, dass der Herr von einem solchen Wasser redet und ein solches Wasser sogar anbietet und kann es überhaupt nicht verstehen. Aber dann spricht der Jesus ja von einem Wasser, das man trinken kann und das dann wirklich den Durst in alle Ewigkeit löscht. So kann man es einmal auf einen einfachen Nenner bringen. Und wir wissen auch, was wir wohl unter diesem Wasser hier zu verstehen haben. Vielleicht darf man es wirklich als ein Bild des Heiligen Geistes betrachten. Wir haben uns an die Stelle aus Johannes 6, 7 erinnert. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wir hörten auch die Erklärung. Also der Heilige Geist stillt nicht nur den Durst, sondern wird sogar zu einer Quelle, dass wir nicht nur selbst Genüge haben, sondern auch noch anderen etwas davon mitgeben können. Nun, diese Frau war nun sehr intensiv mit dem Wasser beschäftigt, ganz logisch, das war ja ihre entscheidende Frage und wahrscheinlich hätten sie noch länger über das Wasser geredet, wenn der Herr dem Gespräch nicht dann doch eine andere Wende gegeben hätte. Und das finden wir in Vers 16. Wo der Herr dann die Frau auffordert, sie soll doch hingehen und ihren Mann rufen. Nun, das war, wie wir sagten, doch auch eine sehr kritische Frage, die diese Frau dann doch so ins Tiefste getroffen hat, denn sie wird wahrscheinlich mit vielen Fragen gerechnet haben, nur mit der nicht. Denn hier wird tatsächlich das Entscheidende in ihrem Leben berührt, und zwar die eigentliche Not und das Problem ihres Lebens. Und irgendwo gibt es immer Probleme im Leben eines Menschen. Die liegen natürlich sehr unterschiedlich. Der Herr erkannte das Problem, er kennt auch unsere Probleme, er kennt die Probleme aller Menschen. Und deshalb legt er hier, wie wir so oft sagen, so den Finger auf die wunde Stelle. Nun, die Frau versucht sich dann so etwas herauszureden, denn das, was sie sagt, ist streng genommen eigentlich, wie man oft sagt, nur so eine halbe Wahrheit. So ganz stimmt es doch nicht. Aber der Jesus stimmt ihr dann zu, dass sie in dem Augenblick schon recht hatte. Sie konnte sagen oder musste sagen, ich habe keinen Mann. Aber der Herr offenbart dann seine Allwissenheit, seine Weisheit und dass er tatsächlich unser Leben kennt. Von daher ist es tatsächlich sinnlos, sich irgendwie zu verstecken. Wir denken dabei auch an manche Aussagen des Alten Testamentes, wo wir diese Wahrheiten besonders eindrucksvoll finden. Denken wir an Psalm 139, auch andere Psalmen bringen das sehr klar zum Ausdruck. Wohin soll ich fliehen? Wo soll ich mich verstecken? Wenn ich mich niederließe am äußersten Ende der Erde, deine Hand würde mich doch ergreifen. Wir wissen, wie viele es versucht haben, auch unter den Gottesmännern, so etwas zu verstecken. Und irgendwann mussten sie es doch herausholen oder es wurde herausgeholt. Auch da wissen wir um David, wie er durch ein Beispiel von Nathan sich offenbaren musste, ob er wollte oder nicht. Wir sehen aber auch hier, dem Herrn ging es nicht darum, so wie man sagt, so etwas aus dem alten Leben herauszuholen, sondern es ging ihm darum, auch diese Frau in das göttliche Licht zu stellen. Das ist immer Sinn und Ziel der Wirksamkeit Gottes. Wenn er Gewissen berührt, dann möchte er uns dahin bringen, dass wir bereit sind, auch aufzudecken, zu bekennen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns dieselben zu vergeben. Nun, so etwas gab es zum Beispiel bei Nikodemus nicht. Wir dürfen annehmen, dass er ein vorbildlich moralisches Leben geführt hat. Aber da legt der Herr seinen Finger auf eine ganz andere Tatsache, dass ihm sein großes, hohes Wissen ein Hindernis gewesen ist. Und er wurde auch etwas in seinem Gewissen berührt bei der Frage, du bist ein Lehrer in Israel. Du weißt das noch nicht einmal. Wir sehen also, es geht tatsächlich darum, dass Menschen in das Licht Gottes kommen. Nun, diese Frau hatte 5 Männer gehabt. Wir wissen nicht, können auch kein klares Urteil hier abgeben, ob sie nun alle gestorben waren und von daher sie als Geschiedene oder als Verwitwete wieder geheiratet hat, wissen auch nicht, ob sie 5-mal einen Scheidebrief erhalten hat. Das lässt das Wort alles hier im Dunkeln. Sie hatte einfach 5 Männer gehabt und jetzt hatte sie einen, lebte mit ihm und war mit ihm nicht rechtmäßig verheiratet. Und wir sagten, das ist wohl mit ein Grund, den der Herr hier verurteilt. Damit wird also ganz klar auch hier die Ehe als göttlich bestimmte Ordnung bezeugt und vorgestellt. Gerade in unserer Zeit wird ja gerade die Eheordnung weitgehend auch in Frage gestellt. Wir wissen, welche Pläne und Gedanken man heute hat und was alles schon so im Werden ist, was man unter anderem versucht, um zu einer neuen Lösung für das Zusammenleben in dieser irdischen Gemeinschaft zu kommen. Aber man darf mit Bestimmtheit sagen, dass es für vieles in diesem Leben einen Ersatz gibt, aber nie für eine Ehe und auch nie für eine Familie. Ich denke, darüber sind wir uns wohl alle klar. Wenn man meint, einen Ersatz gefunden zu haben, hat man mit Bestimmtheit viele neue Probleme geschaffen. Es gibt keine bessere Ordnung als die Ordnung, die Gott ursprünglich den Menschen gegeben hat. Ich betone den Menschen, weil diese Ordnung nicht nur für die Gläubigen verbindlich ist, sondern nach den Aussagen Gottes für alle Menschen. Das entspricht der göttlichen Schöpferordnung. Also das war hier wohl der Punkt. Nur die Frau, man hat tatsächlich so den Eindruck, versucht natürlich von diesem Problem wieder etwas wegzukommen und sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Und dann kommt sie auf gottesdienstliche oder religiöse Fragen zu sprechen. Ob es ihr wirklich ein solches Herzensanliegen gewesen ist, können wir auch nicht bis ins Letzte beurteilen. Aber es ist doch schon beachtenswert, dass der Herr darauf eingeht. Er gibt ihr sehr beachtenswerte Hinweise, Belehrungen und Erklärungen. Und zwar wird diese Frau belehrt über die Grundsätze der Anbetung und über die Grundsätze des wahren Gottesdienstes. Man hätte ja wahrscheinlich vermutet, dass dieses Thema doch bei Nikodemus behandelt worden wäre. Aber interessanterweise wurde dort von diesem Thema nicht geredet. Erst hier. Wir sehen also diese Frage Gottesdienst, jetzt im wörtlichen Sinne des Wortes, Anbetung, ist nicht nur eine Frage, die solche Leute berührt, wie sie Nikodemus, sondern die berührt uns alle. Denn der Vater sucht solche, die ihn anbeten. Und Anbetung, was ist Anbetung? Nun, man könnte jetzt gewiss manches über Anbetung sagen. Wir wissen um Fürbitte, wir wissen um Danksagung, wir wissen aber auch um Anbetung. Und vielleicht darf man sagen, Anbetung ist einfach die höchste Form der Dankbarkeit und Würde, die man Gott, dem Herrn, dem Vater entgegenbringt. Also es ist die höchste Hingabe in der Dankbarkeit, die wir zum Ausdruck bringen dürfen, Gott gegenüber. Nun, im Alten Testament gab es auch schon Anbetung. Es ist nicht nur eine Sache des Neuen Testamentes, nur die Art hat sich da etwas geändert. Ich erinnere an 5. Mose 26, wo wir Anordnungen finden, wenn Israel in das Land kommen soll, dann sollten sie von den Erzeugnissen des Landes in einen Korb legen, wir kennen gewiss die Stelle, dann sollten sie zu dem Priester gehen und der Priester sollte diesen Korb dann vor dem Herrn niedersetzen und dann sollten sie anbeten. Wir sehen also, Anbetung war auch schon eine besondere Aufgabe im Alten Testament. In der Anbetung sollte die Größe, die Würde Gottes besonders herausgestellt werden und kundgemacht werden. Nun, diese Frau hat hier einige Fragen, und zwar, unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet, ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Wir haben das gestern schon ganz kurz angesprochen, nur noch einmal zur Erinnerung. Es gab tatsächlich zwei unterschiedliche gottesdienstliche Ordnungen im Nordreich und Südreich. Wir sagten, Israel wurde damals geteilt, die 12 Stämme, einmal 10 Stämme, einmal 2 Stämme. Im sogenannten Königreich Juda, die 2 Stämme, da hielt man immer noch an der ursprünglichen Ordnung fest, wie Gott sie durch Mose gegeben hatte und die später durch David auch erweitert wurde. Man hatte den Tempel, man hatte die Priester und so weiter, man brachte die Opfer, alles das, so wie es nach dem Gesetz da bestimmt wurde. Es gab natürlich auch menschliche gewisse Dinge, die dann etwas vermenschlicht wurde. Aber im Grundsatz stimmte die Ordnung. Sie stimmte sogar noch im gewissen Sinne in den Tagen, als der Herr auf dieser Erde war. Nur war es zu einer gewissen Form geworden. Im anderen Reich, und zwar im Zehnstämmereich, hatte man grundsätzlich die Ordnung verändert. Und zwar war es Jerobeam gewesen, der Angst hatte, wenn die Leute nach Jerusalem gehen, dann eines Tages, dann laufen mir die ganzen Leute weg. Also versuche ich jetzt eine neue gottesdienstliche Ordnung einzuführen, um die Leute bei mir zu halten. Das war wahrscheinlich so der Hintergedanke. Und dann wurden zwei Bilder aufgestellt und Altäre aufgerichtet, einmal in Dan, einmal in Bethel, damit die Leute nicht bis nach Jerusalem zu gehen brauchten. Und ein Jerobeam sagte das auch, der Weg ist euch viel zu weit, bleibt mal ruhig hier. Das könnt ihr hier genauso machen. Dann machte er neue Feiertage, die er in seinem Herzen erdacht hatte. Dann machte er neue Priesterordnung, nicht die Söhne Aarons, sondern aus jedem Stamm und Volk machte er dann Leute. Also so mit wenigen Worten, ein ganz neues System wurde entwickelt, was keine biblische Grundlage mehr hatte. Und diese Ordnung wurde tatsächlich von allen Königen in diesem Reich respektiert, übernommen. Nach so und so viel 100 Jahren war das eine Tradition. Und wir müssen leider heute, wenn wir in die Christenheit hineinschauen, eine ähnliche Entwicklung feststellen. Wir haben heute eine Tradition, die fast 2000 Jahre alt ist. Aber eine Tradition, so hat man mit Recht gesagt, ein Irrtum wird auch nach 2000 Jahren keine Wahrheit. Dann ist es immer noch ein Irrtum. Nur merken die Leute das heute gar nicht mehr, dass es leider im Christentum eine solche Ordnung gibt, die überhaupt keine biblische Grundlage hat. Aber jeder betrachtet das als eine Selbstverständlichkeit. Und es ist tatsächlich schon eine besondere Gnade, wenn man das erkennt und dann da herauskommt aus diesen Bindungen. Denn es gibt keine stärkere Bindung im Leben der Menschen wie die religiösen. Wobei die Frage, um welche Religion es sich da handelt, völlig nebensächlich ist. Jeder, der religiös gebunden ist, hängt fest. Und es ist ungeheuer schwer, da herauszukommen. Und von daher kamen auch die Samariter nicht da heraus. Im Gegenteil. Später sahen sie das als ihre Aufgabe, ihre Religion zu verteidigen. Und genau das erlebt man auch heute. Der Mensch verteidigt seine Religion, weil es seine Religion ist. Und man ist innerlich damit auch aufs Engste verbunden. Und viele glauben dann auch damit sogar, Gott einen Dienst zu erweisen, und das macht eben den religiösen Fanatismus aus. Wir sehen, das war auch hier. Bei uns behauptet man hier, ihr behauptet in Jerusalem. Nun, das Letztere war schon richtig. Man braucht nur einmal das 5. Buch Mose, Kapitel 12 zu lesen. Wir wollen es jetzt nicht lesen, aber jeder kann es mal nachlesen. Da hatte Gott das schon in der Wüste damals dem Volk, dem Mose gesagt, und dem Volke weiter, dass er einen Ort erwählen würde, wo er seinen Namen hinsetzen wollte. Wir sagten uns schon, Name bedeutet Person. Diese Aussage, ich glaube, wird sogar 6 oder 7 Mal in diesem Kapitel erwähnt. Also ich werde einen Ort erwählen und da soll der Gottesdienst, ich sage es mal so, stattfinden. Es ist sehr interessant, dass erst rund 400 Jahre oder 600 Jahre, nachdem Gott diese Offenbarung gegeben hatte, sich David an dieses Wort erinnert. Und er dann den Wunsch hat, tatsächlich Gott ein Haus zu bauen. All die anderen, die vor David gewesen sind, die vielen Richter, die vielen Propheten, Samuel, Saul, keiner dachte daran, dem Herrn an diesem Ort ein Haus zu bauen. Erst David. Wir merken schon, warum David auch später dieses wunderbare Zeugnis erhält, ein Mann nach meinem Herzen. Ich denke, das hängt alles auch damit zusammen, weil er wirklich interessiert war. an der Ehre Gottes. Aber jetzt sagt der Herr etwas ganz Entscheidendes. Er verurteilt hier ganz klar die Haltung der Samariter. Er sagt, ihr betet an und wisst nicht was. Mit anderen Worten, also das stimmt nun wirklich nicht, was bei euch da aufgerichtet worden ist. Also er verurteilt hier grundsätzlich diesen Gottesdienst der Samariter. Aber indirekt zeigt er hier auch die Wertlosigkeit des jüdischen Gottesdienstes und offenbart eine neue Ordnung, wie sie selbst die Juden noch nicht kannten. Und das ist die schöne Belehrung hier in diesem Abschnitt. Die Stunde ist jetzt, oder die Stunde kommt, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, sondern an einem ganz neuen Ort, in einer ganz neuen Stellung. Hier in dieser Aussage muss besonders beachtet werden, jetzt geht es nicht nur um die Anbetung Gottes, sondern um die Anbetung des Vaters. Und da liegt die entscheidende Aussage. Denn das kannten die Juden nicht. Man findet einige Stellen im Alten Testament, wo auch vom Vater geredet wird, aber eine Anbetung des Vaters werden wir im Alten Testament wohl nicht finden. Das kannte man nicht. Erst der Jesus hat Gott den Vater geoffenbart und damit auch auf eine ganz neue Beziehung hingewiesen, die eine neue Stellung voraussetzt, die man im Alten Testament nicht kannte und nicht hatte. Israel war das Bundesvolk Gottes. Aber wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Da liegt der entscheidende Unterschied. Und das liegt indirekt auch hier in dieser Aussage. Und aufgrund dieser neuen Stellung und neuen Beziehung ergibt sich auch ein ganz neues Verhältnis. Deshalb sind wir nicht nur Anbeter Gottes, obwohl das auch stimmt, sondern sogar Anbeter des Vaters und dürfen als Kinder dem Vater nahen. Er sagt, die Stunde kommt jetzt. Jetzt fängt das an, weil er den Vater in so einzigartig wunderbarer Weise geoffenbart hat. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Zwei Aussagen, die von Wichtigkeit sind, und zwar Anbetung des Vaters im Geist und in Wahrheit. Denn, so kommt die Begründung, Vers 24, Gott ist ein Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen hier. In manchen Übersetzungen steht, Gott ist Geist. Hier der Elberfelder steht noch, Gott ist ein Geist. Aber man darf wohl sagen, dass diese Aussage, Gott ist Geist, wohl die richtigere ist, weil diese Aussage, Gott ist ein Geist, doch zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Er ist ein Geist unter vielen Geistern, aber das stimmt nicht. Er ist Geist. Und der Herr will damit sagen, er ist keine sichtbare Person. Er ist nicht hier. Wir können den nicht sehen. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, hat ihn kundgemacht. Und wenn wir anbeten, dann müssen wir uns auf diese Ebene, ich sag's mal so, stellen, auf der Gott ist, im Geiste. Anders geht es nicht. Und wir merken schon, wie schwierig gerade der geistliche Bereich ist. Wenn wir zum Beispiel die Schriften des Apostels Paulus lesen, dann merken wir schon etwas von dieser Schwierigkeit. Ich erinnere besonders in diesem Zusammenhang an den Apostel Petrus. Wenn er von Paulus spricht und auch von seinen Schriften, dann sagt er auch, von denen einige sehr schwer zu verstehen sind, welche manche ja auch verändert oder verdreht haben. Und wir merken, wenn wir hier diese geistlichen Dinge sehen, wie wir da tatsächlich doch über das Irdische gestellt werden. Im Geist bedeutet, dass man auch wirklich geistliche Menschen sind. Nur geistliche Menschen können Gott auch im Geiste anbeten und in Wahrheit. Nun, wer die Wahrheit ist, wissen wir, das ist der Jesus, und es würde hier sich eine ganz einfache Erklärung anbieten, indem man sagt, wir müssen im Geiste durch den Geist und wir müssen im Sohne durch den Sohn den Vater anbeten und ihm die Ehre geben. Das wäre nach meiner Überzeugung die einfachste Erklärung dieser Aussage. Anbeten im Geist und in Wahrheit, wobei das Wort Wahrheit natürlich auch die persönliche Wahrheit berührt, aber entscheidend ist durch ihn. Wir haben diese Aussage sehr oft, besonders auch in den Briefen später, dass wir durch ihn Gott nahen. Er ist der Weg auch für uns. Auf dem neuen, lebendigen Wege, den er eingeweiht hat, durch den Vorhang hin, das ist sein Fleisch, dürfen wir ins Heiligtum eintreten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Ich weiß, der Messias kommt. Also es war auch bei den Samaritern eine Messias-Erwartung. Sie kannten das auch. Vielleicht noch ein Gedanke. Es lässt sich auch so etwas aus der Geschichte nachweisen, dass die Samariter nicht alle Schriften des Alten Testamentes anerkannt und respektiert haben. Für sie, für die Samariter, sollen damals eigentlich nur die 5 Bücher Mose maßgebend gewesen sein. Die anderen Schriften, da haben sie nicht so diese anerkannt. Und wir wissen, in den Schriften Mose war auch schon von dem Christus geredet worden, von dem kommenden Messias. Sie hatten also eine Kenntnis. Und dann kommt die Offenbarung des Herrn hier in Vers 26 und der Herr spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Wir haben in diesen Tagen schon gesagt, dass wir gerade im Evangelium nach Johannes die Offenbarung Gottes haben oder die Gottheit des Herrn Jesus wird offenbart. Wenn man diesen Satz hier liest, dann hat der natürlich zunächst einen anderen Sinn. Ich bin das, würde das jetzt heißen in unserer Sprache. Aber das steht nicht hier. Im Grundtext steht das anders. Und zwar steht das Ich bin. Das macht für unsere Sprache keinen rechten Sinn. Wir kommen da nicht klar. Deshalb hat man dann entweder ein S daran gehängt oder Ich bin das. Aber das ist nicht die rechte Aussage dieser Stelle. Sondern es heißt tatsächlich und soll hier und an vielen anderen Stellen auch heißen Ich bin. Und das heißt mit anderen Worten, ich bin der Ich bin, wie Gott sich Mose im zweiten Buch Mose geoffenbart hat. Ich bin Gott. Ich bin der Gott, der damals schon Mose erschienen ist im brennenden Dornbusch. Das bin ich. Und der damals Mose erschienen ist, das ist jetzt der Christus, der Messias. Das bin ich. Wir sehen also, wir haben hier tatsächlich eine wunderbare Gottesoffenbarung, die der Herr Jesus hier ausspricht. Wir werden aber noch mehrmals auf dieses Wort kommen und wir sollten es dann immer so lesen, wie ich eben sagte, da steht dann Ich bin. Die Juden haben das übrigens sehr gut verstanden, wenn man zum Beispiel Kapitel 8 liest. Da hat man dann auch Ich bin das. Aber wörtlich heißt ich bin. Und die Juden waren entsetzt. Und sie beschuldigten ihn der Gotteslästerung. Die haben das sofort erkannt, was er mit diesen Worten sagen wollte. Nun, überdies kamen die Jünger. Und damit war zunächst mal das Gespräch beendet. Die Frau zog sich dann auch zurück. Die Jünger waren erstaunt, dass er überhaupt mit einer Frau geredet hatte. Das war damals gar nicht üblich. Dann heißt es noch einmal von der Frau, Vers 28, sie ließ einfach ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, sehet, ein Mensch, der mir alles gesagt, was irgendich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie ließ ihren Wasserkrug stehen. Man hat auf mich recht gesagt, die Frau war so von all dem innerlich berührt, dass sie das, was eigentlich für sie zunächst das Wichtigste gewesen war, vergessen hatte. Sie lässt den Krug stehen, denkt doch nicht mehr an Wasser. Genauso wie der Jesus auch nicht mehr an Trinken gedacht hat, als er mit der Frau geredet hat. Das soll nicht heißen, dass man keinen Krug mehr braucht, auch nicht heißen, dass man nicht mehr zu trinken braucht. Aber all diese Dinge können zur zweitrangigen Frage werden und sollen auch. Hier haben wir eine Bestätigung für das Wort des Herrn Jesus, trachte zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Ein Mensch. Also sie hat ihn noch nicht als den wahren Christus erkannt. Und dann sagt sie tatsächlich den Menschen, hier diesen Leuten, der hat mir alles gesagt. Der hat mein Leben aufgedeckt, was irgend ich getan habe. Was sie getan hat, wissen wir nicht. Von daher können wir nicht einfach jetzt so ein Urteil aussprechen, wie man es oft lesen kann. Es gibt manche Auslegungen, da wird diese Frau als die Ehebrecherin bezeichnet, aber wir haben streng genommen überhaupt kein Recht, das so einfach zu sagen. Wir wissen überhaupt nicht, was sie alles getan hat. Darüber schweigt die Bibel. Und wenn die Bibel über das Leben eines Menschen nichts sagt, dann können wir nicht einfach da ein Werturteil abgeben. Das Einzige, was hier, ich sagte schon, verwerflich war, eben diese eheähnliche Verbindung, von der hier geredet wird. Nun, das muss bei den Menschen wahrscheinlich Eindruck gemacht haben, dass sie das so ganz offen gesagt hat. Und dann die letzte Aussage ist auch noch sehr interessant. Da heißt sie, sie ging dann in die Stadt und fragte dann die Menschen, dieser ist doch nicht etwa der Christus? Also sie stellt das in Frage. Wirklich heißt das wohl auch, das ist doch nicht der Christus, oder doch? So müsste es eigentlich richtig heißen. Damit wird natürlich die Neugierde der Menschen wach. Jetzt werden die Leute natürlich auch hellhörig. Und das interessiert sie. Da ist so eine geheimnisvolle Person, die muss man ja kennenlernen. Da muss man sich mit beschäftigen. Da muss man auch einmal sehen, wer das ist und was da dieser Mann aufzuweisen hat. Und das führt dann tatsächlich dazu, dass die Leute alle zu dem Herrn Jesus kommen. Vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, auch für unser Leben. Vielleicht sollten wir auch immer wieder versuchen, die Leute etwas neugierig zu machen, im Blick auf das, was der Herr uns bedeutet. Vielleicht können wir auf diese Weise auch den einen oder anderen dahin bringen, dass er sich für unseren Herrn interessiert. Dass ihm das auch irgendwie groß wird, weil er angezogen wird durch unser Zeugnis.